Die rechte Unterscheidung von Gesetz und Evangelium von Karl Ferdinand Wilhelm Walter. Die 15. Abendvorlesung trägt den Titel Zweifelslehre und Heilsgewissheit. In dem Herrn geliebte Freunde, bekanntlich lehren die Papisten, dass selbst die Frommen, wenn sie sterben, nicht alsbald in den Himmel eingehen, sondern dass auch sie zuerst in ein sogenanntes Fegefeuer kommen, in welchem sie von denen von ihnen noch nicht völlig abgebüßten Sünden durch schreckliche Feuerqualen gereinigt würden, ehe sie zum Anschauen Gottes gelangen könnten. Und noch mehr, die Papisten lehren, dass kein Mensch, ja, auch kein Frommer, schon in diesem Leben gewiss sein könne, dass er bei Gott in Gnaden stehe, dass er Vergebung der Sünden habe und dass er ewig selig werde. Ausgenommen einige wenige, zum Beispiel die heiligen Apostel und besonders große Heilige, denen es Gott auf einem außerordentlichen Wege schon im Voraus geoffenbart habe, dass sie das Ziel erreichen würden. Es ist das eine durchaus trostlose und dazu recht antichristliche Irrlehre. Unsere lutherische Kirche lehrt bekanntlich das direkte Gegenteil. Aber leider, die allermeisten sogenannten Lutheraner haben wohl eine gewisse menschliche Hoffnung, dass sie bei Gott in Gnaden stehen, dass sie Vergebung der Sünden haben und die ewige Seligkeit erlangen werden. Aber sie sind nicht gewiss. Das ist eine ebenso traurige Erscheinung und es ist ein Beweis, dass diese Lutheraner die lutherische Lehre gar nicht kennen, geschweige denn, dass sie dieselbe sollten zu Herzen genommen haben. Wie könnte denn die christliche Lehre Evangelium genannt werden, das heißt eine fröhliche Botschaft, wenn diejenigen, welche diese Lehre annehmen, immerfort zweifeln müssten, ob ihre Sünden zugedeckt seien, ob sie Gott für gerecht ansehe und ob sie einst selig werden könnten. Was für ein Unterschied wäre dann zwischen einem Christen und einem Heiden, der ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt dahingeht, wenn selbst der Christ nicht wüsste, wie er mit seinem Gott daran sei und welches einst sein ewiges Schicksal sein werde, ob die Verdammnis oder die Seligkeit. Sagt nicht die Heilige Schrift, es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, dass man hoffet und nicht zweifelt an dem, dass man nicht sieht. Spricht nicht unser lieber Herr Jesus Christus, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Sagt nicht unser lieber Herr Christus, wer aber das Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird ewiglich nicht dürsten. Sagt er nicht, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wären denn das nicht alles, wenn jene Zweifelslehre richtig wäre, leere Vorspiegelungen? Ja, um grob herauszureden, es ist schrecklich zu sagen, eitel Lug und Trug. Unser lieber Herr Jesus Christus verlangt von den Seinen Kampf gegen ihr Fleisch und Blut, Kampf gegen die Welt, Kampf gegen den Teufel, Treue bis an den Tod. Er verlangt von ihnen, sie sollen absagen allem, was sie haben, sollen zu ihm kommen, sollen sein Kreuz auf sich nehmen, sollen sich selbst verleugnen und ihm nachfolgen. Er sagt ihnen im Voraus, wenn ihr es mit mir haltet, so wird die Welt euch hassen, wird euch schänden, wird euch verfolgen, wohl gar bis aufs Blut. Wäre nun jene Zweifelslehre richtig, wer könnte dann Lust haben, zu Christus zu gehen, es mit ihm zu halten, alle jene großen und schweren Kämpfe dieses Lebens durchzukämpfen unter seiner Blutfahne. Wer hätte dann Kraft, der Heiligung nachzujagen, wenn er zweifeln müsste, ob er auch das Ziel erreichen werde? Ja, wer diese Zweifelslehre in sein Herz aufgenommen hat, der ist ein unglückseliger Mensch. Der bleibt ein elender Gesetzesknecht, dem fort und fort sein Gewissen sagt, es steht nicht recht mit dir. Wer weiß, was Gott von dir denkt, welcher Strafe dein erwartet. Es ist keine Frage, diese Zweifelslehre ist der allerschrecklichste Irrtum, in den ein Mensch fallen kann. Damit wird Christus, seine Erlösung und das ganze Evangelium zu Schaden gemacht. Hier gilt es darum nicht scherzens. Wo steckt aber die Wurzel dieses Irrtums? Die ist nirgends anders zu suchen als in der Vermischung des Gesetzes und des Evangeliums. Lassen Sie uns darum lernen, die rechte Teilung des Wortes Gottes, die der Apostel Paulus von einem rechtschaffenen Diener Gottes verlangt, die rechte Teilung des Gesetzes und des Evangeliums. Vor 8 Tagen haben wir uns schon überzeugt, dass die richtige Art und Weise, einem Menschen, der über seine Sünden von Herzen erschrocken ist, zur Gewissheit der Vergebung der Sünden zu bringen und zur gleichen Gewissheit seines Heils, diese sei, dass ihm Gottes Wort gepredigt werde, nämlich das Evangelium, und dass er aufgefordert werde, einfach das zu glauben und auf sich anzuwenden und an der Wahrheit dieser himmlischen Gnadenbotschaft nicht zu zweifeln. Dann soll er aber auch aufgefordert werden, sich taufen zu lassen, wenn er noch nicht getauft ist. Dass dies der einzig richtige Weg ist, haben wir gesehen an 3 Beispielen aus der Heiligen Schrift, wo uns Bekehrungen erzählt werden, nämlich an der Bekehrung der 3000 am ersten Pfingstfeste durch die Predigt des Apostel Petrus, an der Bekehrung des Kerkermeisters zu Philippi und an der wunderbaren Bekehrung des Apostels Paulus, die er uns selbst in der Apostelgeschichte erzählt. Aber eine falsche Methode, haben wir gesehen, ist eben diese, wenn man dem erschrockenen Sünder allerlei Regeln gibt, wie er sich nun verhalten solle, was er tun müsse, wie ernstlich und wie lange er beten, kämpfen und ringen müsse, bis er endlich in seinem Inneren eine gewisse, geheime Stimme hört. Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist ein Kind Gottes. Du bist bekehrt. Bis er es fühlt, dass die Gnade in ihm ausgegossen ist. Das ist die Bekehrungsmethode von evangelischen Sekten und aller Kinder derselben. Möchte sich nun diese Bekehrungsmethode nicht auch in der lutherischen Kirche finden, da findet sie sich aber leider auch. Zuerst suchten die Pietisten, die Leute so zur Bekehrung zu bringen. Dieselben hatten in manchen Stücken ganz recht. Die lutherische Kirche war sozusagen eingeschlafen. Ein wahrer geistlicher Tod lag über der Kirche, wie ein großes Leinentuch. Nun wollten die Pietisten helfen, aber anstatt zur Reinheit der Kirche, der Reformation zurückzukehren und da zu lernen, wie man die geistlich Toten lebendig macht, so folgte man der Methode von evangelischen Sekten. Lassen Sie mich Ihnen das zeigen an dem Beispiel des Dr. Johann Philipp Fresenius. Fresenius wurde geboren im Jahre 1705 und starb 1761. Seit 1748 war er Senior des Ministeriums zu Frankfurt am Main. Er war sonst ein vortrefflicher Mann, ohne Zweifel ein aufrichtiger Christ, ein frommer, gottseliger Mann, der auch viele schöne, erbauliche Schriften geschrieben hat, an denen wenig auszusetzen ist. Mit großem Ernst hat er geschrieben gegen die Papisten, Jesuiten und Herrenhuter. Das Letztere machte ihn unter den Gläubigen der damaligen Zeit etwas verdächtig. Er war schon als Knabe ein eifriger Christ. Wenn nun die Knaben seines Ortes zusammenkamen, missionierte er an ihnen und suchte sie zu bekehren. In dieser Gesinnung blieb er auch, bis er auf die Universität zu Straßburg kam. Dort studierte er mit eisernem Fleiß und wurde ein grundgelehrter Mann. Der Vater sah es nicht gerne, dass er auf die Universität zog, weil er in schlechten äußeren Verhältnissen war. Aber im Vertrauen auf Gott ging er und dachte, Gott wird mir helfen. Er musste sich auch oft ganz jämmerlich durchgeschlagen, hatte oft nichts als Wasser und Brot, lebte eine ganze Zeit lang in einem elenden Zimmer, bis die Professoren hörten, in welch traurigen Verhältnissen er sich befand. Sie verschafften ihm ein freies Logis und einige gaben ihm Freitische. So half er sich durch. Eines seiner verbreitetsten Bücher ist sein Beicht- und Kommunionbuch, welches er 1745 herausgab. Es hat in kurzer Zeit 8 Auflagen erfahren. Unter den Gläubigen der damaligen Zeit gab es wenige, die das Buch nicht hatten. 1845 ist es aufs Neue von Mayer herausgegeben worden. Aber derselbe hat die darin befindlichen Irrtümer nicht beseitigt, sondern hat eher noch mehr hineingebracht. Dass ich nun gerade dieses Buch nehme, um Ihnen zu zeigen, wie auch Lutheraner Gesetz und Evangelium vermischen, hat darin seinen Grund, dass ich selbst mit diesem Buch die traurigsten Erfahrungen gemacht habe. Als ich das Gymnasium absolviert hatte und die Universität bezog, war ich kein theoretischer Ungläubiger, denn meine Eltern waren gläubig gesinnt. Aber ich war sehr zeitig aus dem Elternhaus gekommen, schon im Alter von 8 Jahren. Und dann war ich immer mit Ungläubigen zusammen. Auf unserer Schule waren die Professoren alle ungläubig, bis auf einen, der etwas gläubig angehaucht war. Als ich auf die Universität kam, konnte ich die 10 Gebote nicht auswendig, konnte die biblischen Bücher nicht einmal hersagen. Ich hatte eine miserable biblische Erkenntnis und vom wahren Glauben war gar keine Rede. Ich hatte aber einen älteren Bruder, der vor mir die Universität bezogen hatte. Derselbe war nicht lange zuvor, ehe ich hinkam, in die Gesellschaft bekehrter Leute geraten und hatte sich an sie angeschlossen. Als ich nun hinkam, führte er mich sogleich in diesen christlichen Kreis von Studenten ein. Ich hatte keine Ahnung von dem Ziel, dem ich entgegenging, aber ich hatte großen Respekt vor meinem älteren Bruder und er lud mich ein. Zuerst zog mich nur das an, dass diese Studenten so freundlich und liebevoll mir gegenüber waren. Das war ich nicht gewohnt, denn auf unserem Gymnasium ging es sehr roh her. Aber das Wesen dieser Studenten gefiel mir außerordentlich wohl. Es war also nicht zuerst das Wort Gottes, welches mich anzog. Aber es fing an, mir so zu gefallen unter diesen christlichen Studenten, dass ich nun auch gerne in ihre Gebetsversammlungen ging. Denn solche Gebetsversammlungen hielten sie. Und siehe da, da kam der liebe Gott und wirkte an mir, an meiner Seele, durch sein Wort. Und in kurzer Zeit war ich wirklich ein gottbegnadeter, gläubiger Mensch geworden. Freilich, mit wenig Gründen der Erkenntnis. Das ging etwa ein halbes Jahr so fort. Da näherte sich nun ein alter Kandidat. Ein echter Pietist, der nicht zu erwarten hatte, dass er jemals in der Landeskirche angestellt werden würde. Denn damals herrschte der Rationalismus allgemein, daher uns auch die anderen Studenten für verrückt hielten und uns mieden wie die Pest. So stand es damals drüben. Dieser Kandidat kam also und sagte zu uns: Ihr denkt, ihr seid bekehrte Christen, mitnichten. Ihr habt ja noch keinen rechten Bußkampf durchgemacht. Ich wehrte mich nun freilich Tag und Nacht dagegen und dachte zuerst, der wollte uns nur aus dem Evangelium wieder in das Gesetz bringen. Aber er kam immer wieder, bis ich endlich doch an unserem Christentum zweifelte. Erst fühlte ich mich so selig in meinem Glauben an meinen Herrn Jesus Christus, aber nun begann eine Zeit der schwersten geistlichen Anfechtungen. Ich ging zu diesem Kandidaten und fragte ihn: Was soll ich tun, dass ich selig werde? Da schrieb er mir denn Verschiedenes vor und gab mir mehrere Bücher, unter anderem auch das Beicht- und Kommunionbuch von Fresenius. Aber je mehr ich darin las, desto ungewisser wurde ich, dass ich ein Christ sei. Immer sagte mein Inneres: Das ist nicht genug, was zu einem Christen nötig ist. Dann kam es noch dazu, dass der Kandidat noch viel pietistischer war als Fresenius selbst. Wenn ich damals ein geistliches Buch las, das von der Gnaden- und Heilsordnung handelte, so las ich nur das, was von der Buße darin stand. Wenn dann das Evangelium und der Glaube kam, machte ich das Buch zu und dachte: Das gehört nicht für dich. Und je weniger ich die Süßigkeit des Evangeliums kostete, desto finsterer wurde es in meinem Herzen. Ich wollte mich wahrlich, das weiß Gott, nicht täuschen. Ich wollte selig werden. Ich meinte dann immer, das seien die besten Bücher, die recht scharf seien und einem nichts von Gottes Gnade übrig ließen. Bis ich dann endlich von einem Mann hörte, der ein rechter, geistlicher Arzt sein sollte. Ich schrieb daher auch an ihn, dachte aber: Wenn der dir etwas von Gnade und Evangelium sagt, dann steckst du den Brief in den Ofen. Doch der Brief war so tröstlich, dass ich nicht widerstehen konnte. Und so kam ich aus meinem Zustand heraus, in den mich vor allem auch Fresenius gebracht hatte. Oh, wie glücklich sind doch die Studenten, welche gleich die reine, selige und tröstliche Lehre des Evangeliums haben. Aber es ist, leider, die Erfahrung, je reichlicher einer die reine Lehre des göttlichen Wortes hat, desto mehr wird sie gering geachtet. Fresenius teilt in seinem Buch alle Kommunikanten in 9 Klassen ein. Da habe ich gesucht, aber ich fand mich in keiner. Das bezeugte mir auch der selige Pastor Kehl, dass er sich in keiner dieser Klassen habe finden können, der doch gewiss ein gläubiger, gottseliger Christ war. Das ist die Folge davon, wenn man so sektieren will. Fresenius teilt die Kommunikanten folgendermaßen ein: Erstens, die unwürdigen Kommunikanten. Zweitens, die, welche die Gnade redlich suchen, aber davon nicht versichert sind. Drittens, die, welche ihres Gnadenstandes versichert sind, und zwar die geistlichen Kinder oder schwachen Anfänger im Christentum. Viertens, die Jünglinge oder die, die schon stärker geworden sind. Fünftens, die Väter oder erfahrenen Christen. Sechstens, die in hohen geistlichen Anfechtungen stehen. Ich stand darin und konnte mich doch nicht in dieser Klasse finden. Siebtens, die fröhlich in Gott sind. Achtens, die aus der Gnade Gottes zurückgefallen sind. 9. Die in einem ängstlichen Zustand stehen. Nun redet er von der ersten Klasse. Er schreibt: Weil nun auf die Bekehrung solcher Sünder alles ankommt, wenn sie sollen fähig werden, Vergebung der Sünden zu erlangen und den Leib und das Blut Christi würdig zu genießen, so will ich hier einen treuen Unterricht mitteilen, was sie von ihrer Seite zu beobachten haben, damit sie gründlich und in kurzer Zeit bekehrt werden mögen. Das war mir ein Evangelium, in kurzer Zeit. Ich dachte, wenn das doch bei dir der Fall sein möchte. Es ist ein Unterricht, den ich in meinen Amtsführungen schon bei vielen Sündern bewährt gefunden habe. Und wer demselben treulich nachgefolgt ist, der ist gewiss errettet worden. Wie ich denn oft zur größten Freude meines Herzens wahrgenommen, dass durch diesen Weg auch solche Sünder, die vor andern von dem Satan gefesselt waren, in kurzer Zeit in einen solchen Stand gekommen, dass man sie für neue Kreaturen in Christo halten können. Der Weg ist gerade und einfältig, und es werden dazu keine großen Subtilitäten und keine eigenen Selbstwirkungen erfordert, sondern man lässt nur Gott in sich wirken, der uns ohnehin gern alles gibt, was wir nötig haben. Es kommt nämlich nur darauf an, dass der Sünder drei Regeln beobachtet, welche aus der innersten Natur der göttlichen Heilsordnung hergeleitet und so beschaffen sind, dass dem ärgsten Sklaven des Teufels dadurch muss geholfen werden, wenn er nur treu damit umgeht. Denn wenn er dies nicht tut, so hat er es nicht den Regeln, sondern seiner Untreue zuzuschreiben, wenn ihm nicht geholfen wird. Nun, ich wollte gerne alle Regeln beobachten. Die erste Regel heißt: Bete um die Gnade. Die andere: Wache über die Gnade. Die dritte Regel: Betrachte Gottes Wort auf die rechte Weise. Weil der Sünder sich nicht selbst bekehren kann, so muss er um diese Gnade beten. Weil er die erbetene Gnade leicht wieder verlieren kann, so muss er darüber wachen. Weil Gottes Wort das Gnadenmittel ist, wodurch uns Gott erleuchtet. Und bei Erwachsenen die Wiedergeburt oder Veränderung des Herzens zustande bringt. So muss dasselbe auch auf die rechte Weise betrachtet werden. Und hieraus sieht man, wie diese drei Regeln aus der innersten Natur der göttlichen Heilsordnung hergeleitet werden. Damit man aber dieselben desto besser beobachten lerne, so wollen wir eine nach der anderen kürzlich erläutern. Die erste Regel: Wer die Gnade der Bekehrung haben will, der muss um diese Gnade beten. Als ob diejenigen noch nicht bekehrt seien, die ernstlich beten können. Er sollte sagen: Die müssen Gottes Wort hören. Und da macht er das zur letzten Regel. Alles geht darauf hin, dass es darauf ankommt, was der Mensch tun muss, was der Mensch leisten muss, um die Gnade zu erlangen. Dieses Gebet muss aber anders beschaffen sein, als man es vorher bei seinen herrschenden Sünden gewohnt war. Es muss nicht ein kaltes, fremdes und totes Lippenwerk bleiben, sondern mit großem Ernst des Herzens geschehen. Er redet also doch von einem, bei dem die Sünde nicht mehr herrscht. Wie überhaupt das Proton Pseudos bei ihm ist, dass er fälschlich Bekehrung und Erweckung voneinander unterscheidet, während doch der, welcher wirklich erweckt ist, nämlich vom geistlichen Tode, auch bekehrt ist. Dann aber, wenn er bekehrt ist, bedarf er des Betens und des Kampfes. Denn wenn sein Glaube entstanden ist, so ist derselbe wie ein kleines Kindlein, das leicht sterben kann, wenn ihm nicht Nahrung gereicht wird. Aber das Beten und Kämpfen gehört nicht für die Unbekehrten, sondern für die Bekehrten. Ich bekomme nicht eher Kraft dazu, als bis ich bekehrt bin, bis ich glaube. Man geht da in sein Kämmerlein, wie der Heiland den Rat erteilt in Matthäus 6, Vers 6. Oder wo man sonst allein mit Gott reden kann. Beugt vor ihm seine Knie und schreit aus allen Kräften um Gnade. Und zwar nicht nur um die Gnade, dass Gott die Sünden vergeben, sondern auch um die Gnade, dass er das Herz wahrhaftig verändern und die Liebe zur Sünde in demselben zerstören wolle. Als ob das zwei Sachen wären, die zu verschiedener Zeit geschehen. Wenn ich Vergebung der Sünden habe, dann ist auch mein Herz verändert und die Liebe zur Sünde ist zerstört. Und dann will er also haben, man soll so lange schreien, bis Gott einem Gnade gibt. Als ob er jemals gehört hätte, dass Gott so ein harter Mann wäre, den man erst erweichen müsse durch sein Beten und Ringen. Und weil Christus uns auch schon die erste Bekehrungsgnade erworben, so gründet man auch schon dieses erste Gebet auf sein Verdienst. Da soll ein Mensch bekehrt werden, der schon bekehrt ist. Denn sein Gebet auf Christi Verdienst stellen heißt ja nichts anderes als Glauben. Und ruft Gott zu, dass er um des Willen uns die Bekehrungsgnade schenken wolle, weil der Herr Jesus ein so teures Lösegeld für uns bezahlt hat. Es ist ganz erschrecklich, so gut Fresenius es auch gemeint hat. Er redet von Christi Verdienst, und doch wird der Mensch auf seine eigenen Werke getrieben. Aber der Mensch wird es durch sein Tun nimmermehr erreichen. Dieses Gebet tut man nicht ein- oder zweimal, sondern man fährt täglich mit Seufzen, Beten, Rufen und Schreien fort, bis man die Gnade erlangt. Was ist denn das nun? Er meint nichts anderes als, bis man fühlt. Das nennen solche Leute dann Gnade, diese süße Rührung, welche das Herz befriedigt. Das soll dann die Gnade sein, während doch die Gnade nicht etwas in meinem Herzen ist, sondern in Gottes Herzen. Ich muss die Gnade nicht in mir, sondern außer mir suchen. Dass man aus eigener Erfahrung der wahrhaftigen Veränderung des Herzens versichert ist. Das alles wäre richtig, wenn der gute Mann damit einen gläubigen Christen meinte. Das muss der alles tun. Aber vorher ist der Mensch geistlich tot. Er kann nicht geistlich sehen, nicht geistlich hören, nicht geistlich fühlen. Hierbei wird nun mancher denken, das lasse ich gelten, dass man Gnade erlangt, wenn man auf diese Weise bittet. Aber wie kann der Sünder so beten? Ist nicht das Gebet selbst schon ein Werk der göttlichen Gnade, welches wir folglich nicht von uns selbst haben, solange wir noch tot sind in Sünden? Tot in Sünden! Und doch fährt er fort. Antwort: Es ist freilich diese Art zu beten ein Werk der Gnade, welches der erstorbene Sünder aus eigenen Kräften nicht erreichen kann. Aber wir wissen auch, dass die vorlaufende oder erweckende Gnade gar oft und ernstlich bei dem Sünder anklopft, dass sie ihn aus dem Sündenschlaf aufwecke. Und so oft sie solches tut, so bietet sie dem Menschen etwas an, welches er nicht hat, nämlich die Kraft, so zu seufzen und aus der Tiefe seines Verderbens um Hilfe zu schreien, wie es ihm nötig ist. Als ob ein Erstorbener mit etwas fremder Kraft tun könnte. Es heißt weiter: Der Sünder kann solches selbst merken, wenn er nur auf sich Acht gibt. Er wird oftmals durch das Wort Gottes, durch Krankheit, durch Todesfälle anderer Menschen, durch schreckliche Träume, durch das Andenken an seinen Tod, an das jüngste Gericht, an Hölle und Himmel und dergleichen unruhig gemacht über seinen Zustand. Das ist höchst gefährlich. Redliche Seelen, wenn sie nicht das alles erfahren haben, wovon ihnen gesagt wird, dass sie alles erfahren müssen, denken dann: Ja, ich bin ein Erweckter, aber kein Bekehrter. Tausende und Millionen haben sich schon abgequält mit dem Gedanken: Ich bin nicht bekehrt. Und in dem Augenblick regt sich in ihm ein Verlangen nach der Seligkeit und ein geheimes Seufzen um Gnade. Was ist dieses geheime Seufzen um Gnade anders als der erste Funke des Glaubens? Es ist das doch nicht etwas, das mir erst gegeben wird, damit ich mir erst Gnade erarbeite. Dieses Verlangen und Seufzen aber ist nicht ein Werk seiner Natur, sondern es ist eine Kraft, welche die Erweckungsgnade schon in ihm gewirkt hat. Nimmt er nun diese Kraft an, so ist es ihm nicht mehr unmöglich, so zu beten, zu rufen und zu schreien, wie es sein Verderben erfordert. Und indem er solches tut, so wird auch die Kraft zum Gebet durch Gottes Gnade immer größer und stärker. Wo finden wir davon etwas in der Schrift? Kein Wort. Nach dem Glauben heißt es nun kämpfen, denn nun wird der Teufel dir wieder rauben wollen, was du empfangen hast. Ja, wie gesagt, solange ein Mensch noch nicht bekehrt ist, so ist er geistlich tot, so hat er auch noch keine Kraft. Wenn es auch möglich wäre, dass ihm Kraft könnte eingeblasen werden, so würde er doch, solange er tot ist, diese Kraft nicht gebrauchen. Man blase in eine Bildsäule Kraft hinein und sehe, ob die sich bewegen wird. Nein, sie bleibt tot und regt sich nicht. Das ist nun ein Irrtum, der ganz und gar herrscht in der neueren Theologie, dass der Mensch sich selbst bekehrt durch geistliche Kämpfe, die ihm gegeben werden. Andere werden hierbei denken, die Schrift sagt ja selbst, dass Gott die Sünder nicht erhöre, in Johannes 9,31. Daher sei es umsonst, wenn sie beten wollen, denn Gott bezeuge ausdrücklich in Jesaja 1, Vers 15, wenn ihr schon eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen von euch. Und ob ihr schon viel betet, höre ich euch doch nicht. Antwort: Diese und dergleichen Schriftstellen reden nur von solchen Sündern, die zwar um Abwendung der Strafgerichte um Vergebung der Sünden oder gar nur um zeitliche Hilfe bitten, aber nicht um die Veränderung des Herzens. Da hat er ganz recht, aber um Veränderung des Herzens betet eben nur der, bei dem schon ein Anfang der Herzensveränderung gemacht ist. Und das ist nur einer, bei dem der Glaube da ist. Solange er nicht glaubt, ist er in Sünden tot, leichtfertig, lässt es darauf ankommen, ob er vielleicht heute Abend, wenn er stirbt, in den Himmel oder in die Hölle kommt. Er verlässt sich auf Gottes Güte fleischlicherweise. Welche bei allem ihrem Gebet den festen Vorsatz behalten, in ihren herrschenden Sünden fortzufahren und das Gebet selbst nicht aus der Kraft des Heiligen Geistes, sondern aus ihren eigenen Naturkräften verrichten. Und da bringt es die Natur der Sache mit sich, dass sie in diesem verkehrten Zustande und bei solchen falschen Absichten nicht können erhört werden. David spricht in Psalm 66, Vers 18: Wo ich Unrechtes vorhätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Der Sünder aber, von welchen wir reden, suchen nicht nur Vergebung, sondern auch eine wahre Veränderung des Herzens. Und es ist ihnen ernstlich darum zu tun, dass sie bekehrt werden möchten. Wem es ernstlich darum zu tun ist, der ist schon bekehrt. die anderen fragen nichts danach. Nur die wahren Christen haben Sorge um ihr Seelenheil. So ist auch ihr Gebet ein Werk der göttlichen Gnade. Was aber Gott selbst wirkt, das kann er nicht verschmähen, und daraus folgt, dass ein solches Gebet wahrhaftig erhört werde, welches auch die Erfahrung vielfach bestätigt. Natürlich, wenn man diesen falschen Unterschied macht zwischen Erweckung und Bekehrung und sogar Erleuchtung dem zuschreibt, der noch blind ist. Die andere Regel: Wem es ein Ernst ist, bekehrt zu werden, der muss über die Gnade wachen, welche ihm Gott auf sein Gebet schenkt. Also auch selbst die geistliche Wachsamkeit soll ein Mensch haben vor der Bekehrung. Sobald Gott Kraft schenkt zum Beten, sobald schenkt er auch Kraft zu wachen. Und diese muss mit großer Sorgfalt und Ernst angewendet werden. Das ist alles ganz gut, wenn es auf einen Anfänger im Christentum angewendet wird. Man wacht da über sein Herz, dass es durch sündliche Gedanken nicht beherrscht und dadurch die Gnadenwirkungen in demselben nicht verhindert werden. Man wacht über seine Augen und Ohren, damit durch diese beiden Pforten des Herzens kein neuer Unflat hineingeführt und dadurch die innerliche Arbeit des Geistes gestört werde. Man wacht über seine Zunge, dass man durch unlautere, sündliche Worte den Geist Gottes nicht betrübe und das Herz nicht verführe. Man wacht über seine Gesellschaften in dem Umgang mit anderen Menschen, dass man sich von dem Bösen zurückziehe, die sündliche Weltfreundschaft, welche eine Feindschaft wider Gott ist, auf einmal verlasse und aufhebe, und wenn man ja mit bösen Leuten berufswegen umgehen muss, dass man sein Herz gegen das Böse befestige und sich fremder Sünden nicht teilhaftig mache. Man wacht über seinen ganzen Wandel, dass er nicht von neuem mit vorsätzlichen Sünden befleckt werde. Er beschreibt das völlige Werk der Heiligung. Das erwartet er alles von einem unbekehrten Menschen. Man kann es wirklich kaum begreifen, wie ein so gelehrter und erfahrener Prediger das nicht gesehen hat. Man wacht über die Wirkungen der göttlichen Gnade, dass man ihnen immer besser Raum in dem Herzen mache und sonderlich diejenigen Stunden der Gnadenheimsuchungen wohl beobachte, da uns Gott neue Erweckungen schenkt, zum Gebet oder zur Betrachtung seines Wortes oder zum Kampf gegen die Sünde oder zur Ausübung der Liebe gegen den Nächsten und so weiter. Also die Liebe gegen den Nächsten ist schon da, ehe ein Mensch bekehrt ist. Das ist das Gefährlichste. Wer redlich ist, der denkt: Das soll bei mir alles noch stattfinden, und doch bin ich noch ein unbekehrter Mensch. Dass man zu solcher Zeit durch Seufzen, Flehen und Beten tiefer in die Gnade einzudringen suche. Das ist erschrecklich, als ob ein Mensch tiefer in die Gnade eindringen könnte. Die Gnade ist eben etwas im Herzen Gottes. Entweder habe ich die ganze Gnade oder gar keine. Die Gnade stückelt sich nicht, wie Luther sagt. Entweder bin ich ein Kind des Teufels oder ein Kind Gottes. Entweder bin ich im Reich der Finsternis oder im Reich des Lichts. Entweder stehe ich in der Gnade Gottes oder ich liege unter seinem Zorn. Da gibt es keine Mitte. Dieses Wachen ist in der Bekehrung höchst notwendig, und wer solches nicht beobachtet, sondern der Sünde innerlich und äußerlich Raum lässt, der kann unmöglich zurechtkommen. Viele Menschen fangen zwar das Werk ihrer Bekehrung ernstlich an, sie bitten und flehen um Gnade. Gott erhört sie und schenkt ihnen so viel Gnade, als sie nur annehmen wollen. Das ist die Gleichstellung des Wortes Gnade, die ihn dazu verführt. Sie laufen eine Zeit lang fein. Hier zitiert er Galater 5, Vers 7, Aber das sagt der Apostel von den Galatern, die schon bekehrt waren. Aber sie wachen nicht ernstlich, nicht beständig genug. Und da verlieren sie die Gnade wieder, die sie erlangt hatten, und der Feind nimmt das Herz von neuem ein. Es ist hierbei noch zu merken, dass dieses Wachen im Anfang der Bekehrung etwas schwer, aber wenn man treu ist, nach und nach immer leichter wird, so dass man endlich zu einer so seligen Übung und Fertigkeit darin kommt, dass man meint, man könne nicht anders, als beständig auf seiner Hut stehen. Weil es aber, wie gesagt, von Anfang etwas schwer hergeht, so trägt sich's noch manchmal zu, dass die Anfänger in der Bekehrung allzu unvorsichtig werden und bald innerlich, bald äußerlich von dem Feind Schaden leiden. Alles wahr, wenn es nur nicht gesagt wäre von einem, der erst dadurch soll bekehrt werden. Geschieht nun dieses, so muss man deswegen nicht verzagen, sondern einen neuen Mut fassen, seine Zuflucht zu Jesu nehmen. Endlich kommt auch das! Und um Vergebung dieser Unvorsichtigkeit, wie auch um die Gnade einer größeren Vorsichtigkeit von Herzen bitten. Beten und Wachen geht immer demnach in beständiger Abwechslung und Harmonie miteinander fort. Nun kommt die dritte Regel, dass man nämlich Gottes Wort auf die rechte Weise betrachten soll. Wir werden sehen, er redet nur von der Kraft des Wortes Gottes, das Herz des Menschen umzuwandeln. Er redet nicht und erscheint, er weiß auch nichts von der kollektiven Kraft des Wortes Gottes. Dass es nämlich nicht nur von der Rechtfertigung redet, sondern dass diese auch zugleich durch das Wort verliehen und mitgeteilt wird. Sobald das Wort sagt, wer da glaubt, der wird selig werden, so wirkt es nicht nur in mir, dass ich das glaube, sondern es teilt mir auch diese Güter mit. Wir müssen einen, der uns predigt, so denken, als stünde der liebe Gott hinter ihm. Wenn der Prediger mir Trost zuspricht, so muss ich denken, das sagt ja Gott selbst zu mir. Wenn ich höre aus seinem Munde, deine Sünden sind dir vergeben, da muss ich nicht nur denken, diese Worte stehen ja freilich in der Bibel, die muss ich mir zunutze machen, sondern auch, durch diese Worte erteilt dir Gott selbst Vergebung der Sünden. Aber diese Lehre war, leider, in der lutherischen Kirche auf lange Zeit untergegangen. Fresenius schreibt nun weiter. Wer ein rechtes Verlangen hat, bekehrt zu werden, der muss das göttliche Wort auf die rechte Weise betrachten. Dieses geschieht sowohl, wenn man das Wort liest, als wenn man es hört. Man liest das Wort auf die rechte Weise, wenn man es in der guten Absicht tut, dass man durch dasselbe erleuchtet und durch seine Kraft zu einem anderen Menschen gemacht werde. Er sagt kein Wort davon, dass mit diesem Wort nicht nur geredet wird, sondern dass auch angeboten und geschenkt wird und dass, wer es glaubt, es auch hat. Es teilt aus und gibt. Hier aber ist alles von dem Verhalten des Menschen abhängig gemacht. Wenn man vor, während und nach dem Lesen um diese Gnade bittet, wenn man nicht zu viel auf einmal liest, sondern wenig, und bei einem jeden kräftigen Spruch stille steht, das Herz zu Gott erhebt, den Inhalt in einem kurzen Seufzer ihm vorträgt und bittet, dass er denselben kräftig in uns werden lasse. Dass man wenig lesen soll, ist noch dazu ein bedenklicher Rat. Man soll ja zu Zeiten bei einzelnen Sprüchen stillstehen, aber ein wahrer Christ muss auch die ganze Bibel schnell durchlesen, dass er im Allgemeinen weiß, was der Inhalt ist. Dabei muss nebenher die stille Betrachtung des Wortes gehen. Sonderlich ist solchen Anfängern zu raten, dass sie zuerst die vier Evangelisten auf diese Weise durchgehen, weil uns darin der Herr Jesus in seiner Gnade und in seinem Exempel am deutlichsten vor Augen gestellt wird. Und nachher kann man es mit den übrigen Schriften des Neuen Testaments, mit den Psalmen Davids und anderen Büchern der Heiligen Schrift auch also machen. Was man darin nicht versteht, das übergeht man mit Ehrerbietigkeit, hält sich bei keinen Zweifeln auf, bleibt nur bei dem, was klar und deutlich ist, und lebt der gewissen Hoffnung, dass Gott uns auch von den übrigen nach und nach so viel aufschließen werde, als wir nötig haben. Man hört das Wort auf die rechte Weise, wenn man solche Lehrer hört, die es in seiner Lauterkeit vortragen. Wenn man dabei eben die gute Absicht hat, in welcher man es liest, wenn man vor, während und nach dem Hören um Gottes Kraft und Gnadenwirkungen bittet, wenn man es willig annimmt und sonderlich auf das merkt, was eigentlich für unseren Zustand gehört. Und wenn man es endlich bewahrt, in sich bewegt und es dadurch desto tiefer in das Herz eindringen lässt. Das ist alles ganz vortrefflich. Nur das Verkehrte ist, dass es von einem gesagt wird, der noch nicht bekehrt werden soll. Das sind also die drei Regeln, die Fresenius solchen gibt, die noch nicht bekehrt sind, die aber gerne bekehrt werden möchten. Es gibt dann noch die Versicherung. Wer diese drei Regeln in aller möglichen Treue ausübt, der wird in kurzer Zeit ein anderer Mensch werden, und die Gnade Gottes wird so kräftig in ihm wirken, dass die Kennzeichen einer neuen Kreatur in Christus immer deutlicher an ihm wahrzunehmen sind. Nun frage ich Sie, wo steht ein solcher Rat in der Heiligen Schrift? So oft die Apostel gepredigt haben und sobald die Zuhörer gefragt haben, was sollen wir tun, dass wir selig werden, so haben sie keine andere Antwort gegeben als diese: Glaubet an den Herrn Jesus Christus. Das ist auch die einzig richtige Methode, die ein Prediger anwenden muss, wenn er die Leute zum Glauben, zur Gewissheit, zur Vergebung der Sünden und des ewigen Lebens bringen will. Dann darf er es auch nicht unterlassen, dass er es denen, die auf diesem rechten Weg zur Gewissheit der Vergebung ihrer Sünden und zur Gewissheit ihres Gnadenstandes gekommen sind, an das Herz legt, dass sie nun beten, kämpfen und ringen müssen und Gottes Wort allezeit recht gebrauchen. Denn daraus, dass die orthodoxen Lutheraner gegen diese Darstellung, gegen diese verkehrte Methode zeugen darf, darf man nicht nehmen, dass sie keine Freunde von wahrem, ernsten Christentum wären, vom ernstlichen und unablässigen Gebet, von ernstlichem Kämpfen und steter Wachsamkeit. Nein, rechtschaffene Lutheraner sind darin ebenso eifrig wie darin, dass sie niemand auf Umwegen zu Christus führen.